Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Hesler, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen am heutigen Sonntag, dem zweiten Sonntag nach Trinitatis, mit dem Wochenspruch aus Matthäus 11, Vers 28, wo Jesus sagt, Christus spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wir haben ja wunderbar Wetter. Sonnenschein, Wärme, aber nicht zu warm, nur etwas Wind, also besser geht's wirklich nicht. Wir können blieb und dankbar wesen, dass es so mitläuft. Danken möchte ich auch Herrn Busbohm vom Kirchenvorstand, der heute dies alles hier organisieren musste. Und am Klavier Frau Settelmeier. Sie stammt ursprünglich aus dem Ammerland, ist aber jetzt zu uns hier nach Hesel gezogen und wir hoffen, dass sie noch oft bei uns in der Gemeinde die Orgel spielen wird. Herzlich willkommen. Ja, wir wollen dann das erste Lied singen. 161, die Strophen 1 bis 3. Liebster Jesu, wir sind hier. 161, 1 bis 3. Gott ist gegenwärtig, lasset uns ihn anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Herr Gott, schenke uns innere Sammlung, damit wir den Gottesdienst nicht vergeblich feiern. Gib uns deinen Geist, dass nicht unser, sondern dein Wille geschehe. Vergib uns um Jesu Willen den Irrweg der Glaubenslosigkeit und Angst, der Selbstsucht und Habgier, des Undanks und Zweifels. Lass uns ganz Ohr sein für dein rettendes Wort. Gib uns Augen für deine Herrlichkeit und Macht. Lass unser Reden und Tun im Einklang stehen. wirke unter uns die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Bekräftige dein Wort bei uns, damit unsere Antwort im rechten Loben und Danken bestehe. Amen.
Die Lesung aus der Heiligen Schrift für den zweiten Sonntag nach Trinitatis steht im Alten Testament im Buche des Propheten Jesaja im 55. Kapitel. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die, ihr kein Geld habt, kommt her und kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist? Und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich. So werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um des Herrn willen deines Gottes und des heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Wege.
Lasst uns nun zusammen unseren christlichen Glauben.
Ich glaube an Gott, den Vater, dem Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, abgestiegen in das Reich des Todes, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir singen jetzt das Lied 165, 1 bis 4, Gott ist gegenwärtig. 165.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Der Text für den heutigen Sonntag steht im Matthäusevangelium, Kapitel 11, die Verse 25 bis 27. Es geht darum, dass wir Menschen so große Schwierigkeiten haben, zu begreifen, was eigentlich das Evangelium ist und wer Jesus eigentlich ist. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater im Himmel und der Erde, weil du dieses den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist in mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Gott segne dieses Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich blätter gern mal so in alten Urkunden herum, auch über Hesel. Wie sah es hier bei uns denn eigentlich aus vor reichlich 100 Jahren, im Jahre 1911? 1911 hatte die Kirchengemeinde 1600 Gemeindeglieder. Heute sind es wesentlich mehr, aber die ganzen Siedlungsgebiete waren damals ja auch noch nicht da. Es war ja wirklich nur das eigentliche Dorf. Und an gewöhnlichen Sonntagen kamen im Jahr 1911 etwa 200 bis 250 Gemeindeglieder zum Gottesdienst. Das war ganz normal. Das waren umgerechnet etwa 14%, etwa jeder siebte kam, alte Leute und Kinder mit eingerechnet. Nicht wenige mussten, wenn sie vom Feen kamen, 3 bis 4 Kilometer laufen, um herzukommen. Aber sie kamen. Und die Kirche war immer voll. Fragen wir uns, woran lag das? Man hatte damals ein anderes Weltbild als heute. Der Glaube an Gott und Jesus Christus war für die meisten Menschen selbstverständlich. Und feststehende christliche Lebensregeln wurden allgemein respektiert. Wenn man mal heute so auf diese Zeit zu sprechen kommt und darauf hinweist, auf diese Kirchlichkeit, wo unsere heutige Situation ja doch sehr viel anders ist, bekommt man meistens Folgendes zu hören. Das heißt dann, die Menschen waren damals noch nicht so aufgeklärt. Sie glaubten einfach alles, was der Pastor ihnen so erzählte. Heute dagegen, sagt man, bildet jeder sich seine eigene Meinung, kann glauben, was er will, kann selber bestimmen, was gut und böse ist. Im Grunde ist er sein eigener Gott. Man kann es auch anders ausdrücken. Die Menschen sind heute zu klug geworden für Gott. Ja, da ist was dran, denn vor 100 Jahren gingen fast alle Menschen hier in Hesel noch ganz normal zur Volksschule. Nur ganz vereinzelt besuchte jemand die Oberschule. Und das müssen wir auch sagen, die Volksschule hatte damals ein hohes Niveau hier. Wir hatten gut ausgebildete Lehrer, also von meinen Großurgroßeltern, ein breites Allgemeinwissen, die Leute waren nicht dumm. Und die alten seglischen Kapitäne hatten die halbe Welt entdeckt und viele Kulturen kennengelernt, die konnten sich schon ein Urteil erlauben. Also nicht, dass wir verdenken, die waren ein bisschen dumm und so, und nee, war es nicht, die waren ganz schön clever. Aber eigenartig ist es ja doch. Wenn damals dann einige wenige die Oberschule besuchten und vielleicht sogar studierten, dann passiert es immer wieder, dass in ihrem Denken sich eine Skepsis breit machte, ob der Glaube ihrer Väter doch wohl wahr wäre oder eben nicht. Denn sie lasen Philosophen wie Nietzsche oder Aufklärer. Und da sickerte so langsam so ein Atheismus in das Bewusstsein der Menschen rein. Die Zweifel begannen. Heute müssen wir leider die Erfahrung machen, dass je mehr Bildung, je mehr verblasst der Glaube. Woran liegt das? Das liegt daran, je mehr dass der Intellektuelle mit seinem Verstand die komplizierten wissenschaftlichen Zusammenhänge erforschen kann, je mehr begeistert er sich auch für sein intellektuelles Können, und dann ist der Verstand für ihn das Wichtigste. Er ist der letzte Maßstab, er ist die höchste Instanz, und Gott verschwindet langsam im Hintergrund. Und genau dieses Problem spricht Jesus hier an in unserem Predigtext, wenn er sagt: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Also offensichtlich damals schon, die Weisen und Klugen, wir würden heute sagen die Intellektuellen, denen fehlt es wesentlich schwerer, an Jesus, den Sohn Gottes, zu glauben, als das einfache Volk. Die jüdische Elite, die Pharisäer, finden keinen Zugang zu Jesus, aber der blinde Bettler am Wegesrand erkennt in Jesus den Messias. Wir können heute ja dankbar sein, dass wir dank unserer guten Schulen, der Universitäten und begnadeten Wissenschaftlern auf vielen Wissensgebieten wie Technik, Physik, Medizin auch gewaltige Fortschritte gemacht haben. Früher brauchte ein Segelschiff von Emden, wenn es nach Shanghai in China wollte, 2 bis 3 Monate. Heute fliegen wir das in einer Nacht. Wir warten dann am Morgen da. Nur, wenn die Menschen jetzt diese Naturgesetze entdecken und die ganze Technik entwickeln, so waren diese Naturgesetze doch vorher schon da. Seit 2000 Jahren, seit 20.000 Jahren. Die waren ein Teil der Schöpfung Gottes und warteten gewissermaßen darauf, dass sie von den Menschen entdeckt werden. Also Gott schuf alle die Gesetze, mit denen heute die Wissenschaftler arbeiten, und der Mensch benutzt sie ja nur. Und deshalb ist es interessant heutzutage, dass sehr kluge Wissenschaftler wieder zu Gott zurückfinden, weil sie hinter dieser gewaltigen Schöpfung, in die sie eindringen mit den Forschungen, erkennen, da muss ein Gott hinterstehen, der durch die Quantentheorie berühmt gewordene Wissenschaftler Werner Heisenberg sagt beispielsweise: Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott auf dich. Oder Albert Einstein stellt fest: Je weniger Kenntnis der Forscher besitzt, umso ferner fühlt er sich von Gott. Je größer aber sein Wissen wird, und je mehr nähert er sich wieder Gott. Das heißt also, je klüger ein Mensch ist, je tiefer er in den Naturwissenschaften eindringt, je mehr beeindruckt ihn die gewaltige Schöpfung Gottes, und so findet er auf diesem Umweg wieder zu Gott zurück. Das ist die moderne Entwicklung. Nur für das normale Volk, für uns, ist es oft ein langer Weg. Die meisten Menschen sind nach wie vor der Meinung, dass sie dank ihrer Bildung den christlichen Glauben hinter sich gelassen haben. Sie täuschen sich. Für uns ist es wichtig zu erkennen, dass entgegen dem Zeitgeist die göttlichen Wahrheiten zeitlos sind. Unsere Vorfahren hatten es einfacher, das Leben war noch nicht so kompliziert, Kirche war für sie noch selbstverständlich. Für uns ist das heute schwieriger. Aber dennoch, der christliche Glaube an sich ist zeitlos. Jesus hatte das richtig erkannt und ihm gesagt, dass das Evangelium den Klugen und Weisen verborgen ist, aber den Unmündigen hat es Gott offenbart. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben es nicht begriffen, aber der blinde Bettler am Wegesrand erkennt in Jesus den Sohn Gottes. Und deshalb dürfen wir uns heutzutage nicht beeindrucken lassen von unserer weithin säkularisierten und entkirchlichen Umwelt, wenn im Fernsehen mal für Jesus Christus praktisch nie vorkommt. Aber dass dieser Jesus uns einmal an die Hand nehmen wird, um uns in Gottes unvorstellbare Ewigkeit hinüberzuführen, das sollten wir festhalten. Das ist das eine, was der Text sagt. Das andere, was Jesus sagt. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und jetzt wichtig, und wem ist der Sohn offenbaren will. Wenn wir also die ganzen Religionen der Menschheit so miteinander vergleichen, fällt auf, dass in allen Religionen die Göttervorstellungen ganz menschliche Züge tragen. Das kann man sich leicht vorstellen. Der christliche Glaube dagegen ist völlig anders. Wer dieser Jesus von Nazareth war, ist Außenstehenden ganz schwer zu vermitteln. Gut, es gibt die Lebensdaten von Jesus, sein Geburtsort, wo er groß geworden ist, öffentliches Auftreten, Gefangennahme, Hinrichtung, aber das ist ja nicht alles. Aber dass dieser Jesus, der für die meisten Menschen einfach nur ein Mensch war, einen kleinen Jüngerkreis nimmt und auf einen Berg steigt und sich dann vor den Jüngern total verändert. Die menschliche Gestalt löst sich auf und vor den Jüngern steht eine hell leuchtende Erscheinung. Das heißt, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und dann hören die Jünger plötzlich, wie er mit Moses und Elia spricht, Menschen, die vor Jahrhunderten mal gelebt haben, also doch noch da sein müssen. Und dann zum Schluss, dass aus einer lichten Wolke die Stimme Gottes kam: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. So, wenn man dies nun heute einem, sagen wir mal, Freigeist oder Agnostiker oder einem Atheist erklären will, dann kommt man ganz schwer da weiter. Weil für den bewussten Atheisten nur der Verstand das allein geltende ist. Aber dass jenseits dieser sichtbaren, erklärbaren Welt, jenseits meines Verstandes, es noch etwas anderes geben wird, nämlich die Welt Gottes, die Ewigkeit, das ist unserer Generation ganz schwer zu vermitteln. Nur darum geht es nun mal. Ein Jesus, der nur als Wanderprediger durch Palästina gezogen wäre, um Mitmenschlichkeit zu predigen, hilft uns nicht weiter. Wer dieser Jesus ist, kann der Mensch von sich aus nicht erkennen. Und deshalb sagt Jesus hier im Predigtext: Niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Das heißt, der Mensch hat von sich aus keinen Zugang zu diesem ewigen Ding. Das sind Zusammenhänge in Gottes Ewigkeit zwischen Gott und Jesus. Was sich da abspielt, ist uns verschlossen, verborgen. Niemand kennt den Vater, niemand kennt den Sohn. Und jetzt der entscheidende Zusatz, nämlich: Und wem es der Sohn offenbaren will. Und das tat Jesus, als er, wie wir hörten, mit seinen Jüngern auf den Berg stieg und sich vor ihnen offenbarte, wer er ist. Diese strahlende Lichtgestalt, die nichts Irdisches an sich hatte, zu der sich mit Personen unterhielt, die Jahrhunderte längst tot waren. Und dann die Stimme Gottes: Das ist mein lieber Sohn. So hat Jesus sich den Jüngern offenbart, die vorher auch nichts wussten. Und dann in seinen vielen Predigten hat Jesus immer wieder versucht, den Jüngern diese Zusammenhänge zu erklären und dann auch deutlich gemacht: Aus Gehorsam Gott gegenüber müsste er jetzt nach Jerusalem und sich gefangen nehmen lassen. Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt. Alles das hat er ihnen erklärt. Aber das Komische, die Jünger haben es weiterhin nicht verstanden. Sie haben es gehört, aber nicht begriffen. Erst nach der Auferstehung Jesu begreifen sie, was wirklich dieser Jesus von Nazareth gewesen ist. Wir sprachen zu Anfang davon, dass vor reichlich 100 Jahren unsere Vorfahren treue und regelmäßige Kirchgänger waren und der christliche Glaube für sie etwas Selbstverständliches war. Sie fühlten und wussten sich in diesem Glauben geborgen. Und wenn es ans Sterben ging, dann war Jesus für sie ihr Heiland, dem sie sich anvertrauen konnten. Dann aber, wie gesagt, veränderte die Situation, besonders bedingt durch die beiden Weltkriege. Man stellte den christlichen Glauben in Frage. Der Verstand war das Höchste und man begriff nichts mehr. Weil aber nun eben die göttliche Welt dem menschlichen Verstande verschlossen ist, bildeten die Menschen sich dann ein, Religion, Kirche, christliche Glaube sei überflüssig. So geht es uns noch heute aus. In der Tat, was sich drüben in der Ewigkeit abspielt, ist uns verschlossen als Menschen. Jesus sagt, nur der himmlische Vater kennt den Sohn und nur der Sohn kennt den Vater. Aber dann dieser entscheidende Satz, und wem ist der Sohn offenbaren will. Und dafür müssen wir jetzt unendlich dankbar sein. Worüber die Menschen Jahrtausende herumgerätselt hatten, was der Mensch ist und wo er bleibt mit dem Tod und was da noch kommt oder nicht kommt. Jahrtausende haben sich darüber gestritten, Religionen sind entstanden. Das hat Jesus uns jetzt offenbart. Wir wissen jetzt, es gibt einen allmächtigen, ewigen Gott, auf dem die gesamte Schöpfung zurückgeht mit all den Naturgesetzen. Aber dieser Gott ist zugleich der Vater, der liebende Gott, der sich um uns sorgt, der uns sich zurückholen möchte zu sich, damit wir für die Ewigkeit nicht verloren gehen. Und das andere, was wir wissen, es gibt einen Sohn Gottes, unser Heiland Jesus Christus, der uns die Sünden vergeben möchte und den Weg frei gemacht hat in Gottes Ewigkeit. Das sind die christlichen Grunderkenntnisse, die wir nicht durch langes Grübeln oder Erforschen erkannt haben, sondern die uns Jesus offenbart hat. Jesus verkündet uns die göttlichen Wahrheiten, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und diese Wahrheiten, das müssen wir uns immer wieder klar machen, sind zeitlos. Vor 2000 Jahren verkündigten die Jünger diese Dinge. Der Glaube breitete sich auf, überall entstanden Kirchen. Unsere Vorfahren, wie gesagt, waren gläubige Leute. Und auch heute gibt es übervolle Kirchen in Ländern, wo das Evangelium unverfälscht gepredigt wird. Das Evangelium ist zeitlos. Unsere Generation und wir hier in Hesel müssen uns nur noch entscheiden, ob wir nach wie vor den Verstand als das Höchste ansehen. Der Verstand, der durch einen einzigen Schlaganfall und Versagen des Herzens ausgelöscht wird. Oder ob wir Jesus vertrauen. Und Gott uns diese Welt Gottes offenbarte und wir ein sinnvolles Leben führen, was einmal in der Ewigkeit einmünden wird. Und noch die Bitte, deshalb lasst uns nicht unsere kostbaren Lebensjahre mit Nichtigkeiten vertrödeln, sondern lasst uns unser Leben mit Jesus in Ordnung bringen, solange wir das noch können. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wir singen jetzt 346, 1 bis 4, Such, wer der will, ein anderes Ziel. 346. Thank you.
paar Sachen möchte ich noch ansagen. Einmal herzlichen Dank an Frau Settelmeier und Frau Aden für die Gestaltung des Gottesdienstes. Dann haben wir einmal die Spenden der letzten Woche. Für das Barockorchester waren am letzten Sonntag 181,70 € in der Kollekte. Wir haben ja im Ostergedenkstätte in Hilferwald als Gottesdienst letzten Sonntag. Heute fördern wir die Glocken mit unserer Kollekte. Am Tisch ist dann ein Korb. An den nächsten beiden Sonntagen werden die Konfirmationen gefeiert. Am Samstag, den 19. Juni, findet um 18 Uhr ein Abendmahlsgottesdienst für die Konfirmanden und ihre Familien statt. Am Sonntag, den 20. findet dann um 9 und um 11 Uhr die Festgottesdienste mit Pastor Grundmann und Diakonin Annegret Krenzler statt. In der darauffolgenden Woche findet am Samstag, den 26. der zweite Abendmahlsgottesdienst für die Konfirmanden und ihre Familien statt. Und der Festgottesdienst mit Pastor Bernhardine Ruhr und Diakonin Annegret Krenzdorf findet dann am Sonntag, den 27. um 9 und um 11 Uhr statt. Für die Gemeinde sind dann nur begrenzte Plätze vorgesehen, da wir den Konfirmanden jeweils eine gewisse Anzahl an Begleitungen zugestanden. Deswegen kann es sein, dass etwas abgewartet werden muss, bis man Einlass findet, wenn alle Konfirmanden da sind und wir noch Restplätze haben, dann ist es möglich, noch dazu zu kommen.
Wir singen jetzt 354, 1 bis 3 und 7. Ich habe nun den Grund gefunden. 354, 1 bis 3 und 7. Darf ich noch etwas zu der Kollekte sagen? Wir haben hier in Ostfriesland viele Kirchen mit wunderschönen Glocken. Bachband hat wunderbare Glocken. Meine Frühgemeinde Backenmoor, herrliche Glocken. Überall herrliche Glocken. Wenn Sie mal im Ausland sind und da das hören, das ist für uns nur so Gebimmel, so kleine Glocken bimmeln da sowas rum. Und wir haben die großen, tiefen Glocken, die wunderbar läuten und weithin tragen. Die uralt werden. Nordmoor hat noch eine Glocke, die ist 700 Jahre alt und läutet immer noch. Also wenn Sie jetzt hier Geld investieren, dann haben Sie noch ein Guthaben beim lieben Gott in 500 Jahren. Kann man das nur so sagen. Also ich würde raten, wenn morgens klippen und ein bisschen open und was denn noch so in ist und schmieden es dann mal rein. Also das ist gut angelegt. Unsere Glocken hier in Esel, auch sehr schön. Soweit zur Kollekte. Wir wollen jetzt beten. Lasst uns beten zu dem ewigen und allmächtigen Gott. Lasst uns ihn bitten, dass er unserer zerrissenen und friedlosen Welt Frieden schenke und dass er sich der Länder und Völker erbarme, in denen Unruhen und Kriege herrschen. Lasst uns auch für unser eigenes Volk bitten, dass Gott uns bewahre vor satter Gleichgültigkeit und müder Hoffnungslosigkeit. Lasst uns auch bitten für die Staatsmänner und Politiker aller Welt, dass Gott ihnen in den schweren Verantwortungen, die sie tragen, weise Gedanken schenke, die zum Frieden führen und die Freiheit und das Recht bewahren wird. Lasset uns zum Herrn rufen, Herr, erbarme dich. Lasst uns beten für unsere Kirche, für die Pastoren und Theologen, dass sie vom Heiligen Geist geleitet und in seiner Prachtkraft predigen und trösten und nach der Wahrheit Gottes forschen. Lasst uns beten für die Gemeinden, dass sie durch ihr Leben Zeugnis geben vom Evangelium und nicht nachlassen in der Fürbitte und im Dienst für die Welt. Lasst uns darum beten, dass die Christen in aller Welt Verbindung miteinander bekommen und untereinander einig werden im Glauben und in der Liebe. Lasset uns zum Herrn rufen, Herr, erbarme. Lass uns beten für die Menschen, die hungern müssen, die unter Entbehrung leiden, die von Katastrophen betroffen werden, jetzt auch in der Corona-Zeit. Dass sie Hilfe finden und dass wir, die wir alles reichlich haben, mit unserer Hilfe nicht nachlassen, sondern bereit sind, mit denen zu teilen, zu wenig haben. Lasset uns zum Herrn rufen, Herr, erbarme. Und lasst uns beten für die Einsamen, um die sich niemand kümmert. Für die Menschen, die unter einer inneren Not leiden. Lasst uns beten für die vielen Alten und Gebrechlichen, auch in unserem Dorf. Für die Kranken, für die Sterbenden. Dass Gott ihnen allen beistehe mit seinem Trost und seiner Kraft. Und dass sie und wir erfahren, Gottes Barmherzigkeit hat kein Ende. Lasst uns zum Herrn rufen. Herr, erbarme. Wir wollen nun gemeinsam das Gebet unseres Herrn sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Amen. Wir singen zum Ausgang das Lied 170, Komm Herr, segne uns, 1 bis 3, 170, 1 bis 3.